Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen zu einer neuen und besonderen Folge der Vier Flaschen. Und wir haben heute, darf ich das sagen, Michael, Axel, den Gast da, den wir uns so sehr gewünscht haben und der zugesagt hat jetzt, weil er einer ist, den man irgendwie mit Weinen verbindet. Vielleicht, hoffentlich stimmt das überhaupt. Vor allem natürlich mit französischen Weinen. Und man muss nicht viel sagen. Ulrich Wickert ist da. Lieber Herr Wickert, herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe ja sofort reagiert, nachdem ich erst mal ein bisschen gezögert habe.
Warum haben Sie gezögert?
Naja, weil ich gesagt habe, ich bin ein Weintrinker. Aber wenn Sie jetzt jemanden, einen Spezialisten haben, der sagt, das schmeckt ein bisschen nach Schokolade, aber die Brombeer überwiegt, dann sage ich immer, das ist eine zu große Kunst, die beherrschen.
Und diesen Spezialisten, den haben wir ja da mit Michael Coutet, der auch heute wieder seltsame Sachen sagen wird, wahrscheinlich. Ich habe ihm übrigens heute, liebe Freunde der Vier Flaschen, wir haben ja einen Briefe gekriegt, mit fiesen Anschuldigungen, würde ich fast sagen, zeichnet ihr eure Folgen eigentlich nacheinander auf, um zu beweisen, dass es nicht so ist. Wahrscheinlich liegt es daran, Michael, dass du immer dieselben Sachen anhast. Habe ich mir heute, sieht man das, heute Morgen den Bart etwas wachsen lassen. Dann kann man sehen, letztes Mal war ich rasiert, diesmal nicht rasiert. Egal. Michael, wir fangen gleich an, aber erstmal gibt es eine kurze Werbeeinblendung. Achtung!
Ja, moin, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller. Und noch die Info für alle unsere Hörer, wenn Sie beim Gutscheincode Podcast eingeben, gibt es nochmal zusätzlich aktuell bis Jahresende 10% Rabatt.
Wahnsinn. Axel, ja. Was erwartet uns heute? Hast du mal geguckt? Das sind ganz tolle, man muss nur Ulrich Wickert im Podcast haben und schon sucht der Michael Flaschen aus, von denen eine besser aussieht als die andere, oder?
Na, hoffentlich nicht nur aus.
Michael, was hast du uns mitgebracht heute? Was hast du, oder andersrum, das musst du ja mal erklären. Also, du weißt, der Gast ist Ulrich Wickert. Wonach suchst du dann?
Naja, erstmal natürlich, jeder kennt Ulrich Wickert. Ich kenne auch seine, vor allem auch seine Stimme logischerweise, was in dem Podcast ja besonders schön ist, wenn man Menschen schon an der Stimme erkennt. Und dann habe ich mich natürlich erstmal erkundigt und tatsächlich einfach Dr. Google befragt. Und da habe ich herausgefunden, dass Ulrich Wickert im November 2005 wurde er wegen seiner Verdienste um die deutsch-französischen Beziehungen zum Offizier der Ehrenlegion ernannt. Ja, und da habe ich gedacht, so, Potzblitz, Donnerwetter, nach all den anderen Dingen in Tokio geboren und sehr viel in Paris eben auch gelebt und von da aus berichtet und. Und da habe ich gedacht, dann müssten wir uns schon ein bisschen vorbereiten. Und deswegen ist es am Ende so rausgekommen, dass wir heute nur französische Weine auch anbieten. Ich glaube auch vieles aus sehr klassischen Bereichen. Alles mit Kork. Tut mir leid, lieber Axel, du musst also jetzt richtig arbeiten heute. Nicht ein einziges Schraub- oder Glaskorken.
Ich habe meine Weine ja schon lange geöffnet, darf ich das kurz sagen?
Naja, aber du hast ja auch schon ausgetrocknet wahrscheinlich, ne?
Den Weißen, was haben Sie erwähnt?
Du hast den Weißen habe ich eben erst aus dem Eisschrank geholt. Die anderen habe ich schon vor ein paar Stunden geöffnet.
Haben Sie die dekantiert?
Ich habe es überlegt, aber dann war es mir doch zu mühselig. Und ich habe gesagt, geht auch so.
Ist auch sehr so gut. Wahrscheinlich.
Ja, wenn wir es probieren, ist es auch.
Das Problem ist ja folgendes. Also ich werde jetzt nicht jede Flasche ganz austrinken. Also wenn ich die jetzt dekantiert hätte, dann wären die dekantiert und dann muss man das ja mindestens heute noch austrinken. So kann ich heute Abend sagen, ach komm, wollen wir den probieren und da machen wir einen Korken drauf und den machen wir morgen weiter.
Richtig. Guter Tipp für alle unsere Hörer. Absolut. Sobald ich einmal wirklich dekantiert sehr, sehr viel Luft dem Wein gegeben habe, kann ich das nicht mehr stoppen. Dann beginnt einfach das Reifen schon und von daher macht es durchaus Sinn. Und Sie wären auch der einzige Gast gewesen, der während der vier Flaschen Aufzeichnung alle vier Flaschen austrinkt. Und das weiß ich nicht, ob man das zwingend heute so erleben müssen, diese Premiere.
Aber ich kann Ihnen noch etwas erzählen, was Sie gerade eben bei Dr. Google offenbar nicht gefunden haben. Ich bin nämlich auch Chevalier de Tasse de Vin. Chevalier de Tasse de Vin, das ist die Bruderschaft oder die Gilde der Burgundertrinker. Und da ist kein Burgunder dabei.
Oh, Michael, ja. Ganz ehrlich, eigentlich müssen wir an der Stelle abbrechen.
Ja, das hat Wikipedia nicht hergegeben.
Ohne Romané oder sowas.
Ja, das hat, glaube ich, Sigges Weinkeller nicht hergegeben, weil das, also einen guten Burgunder, das
ist auch. Das, doch gewesen.
Ja, auch Santenay oder so, also da wär mir auch einiges eingefallen. Vielleicht müsst ihr einfach wiederkommen, Herr Wickert, und dann werde ich meine Hausaufgaben besser machen, versprochen.
Wir können nur sagen, lieber Herr Wickert, wir hatten ja vor Ihnen jetzt Michael Stich und Julia Wendt und die waren alle ganz neidisch, weil die haben gesagt, wo sind denn die guten Rotweine? Und da haben wir gesagt, die guten Rotweine, die trinken wir natürlich mit Ulrich Wickert und nicht mit euch Banausen haben wir, glaube ich, nicht. Das ist wert zu viel, weil wir haben gelernt, Michael Stich hat einen, was hat er, ein Chateau Petru.
Petrus.
Petrus im Chateau Petrus im Keller stehen, eine Kiste und hat sie interessanterweise gekauft für 8.500 Euro und nicht mal aufgemacht.
Richtig. Ist ja ein Wein. Also ich habe 1999, Silvester 1999, war ich vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder eingeladen, ein paar Tage vorher, weil ich mit ihm ein langes Interview gemacht habe. Und da sagte er, ob ich denn zum Abendessen bleiben würde. Er hatte, ich weiß nicht, 10 Gäste. Und dabei war auch einer, der brachte Chateau Petrus 1900 mit.
Wow.
Jetzt ist immer die Frage, ob wirklich ein 1900er war oder ob jemand den gepanscht hatte. Wir wissen ja, mit alten Weinen wird viel gepanscht. Also ich habe Chateau Petrus später nochmal getrunken. Ich verstehe nicht, warum er so teuer ist. Er ist ja mit, man sagt ja eigentlich, der teuerste Wein unter den Burgundern, unter den Bordeaux. Also es ist auch nicht so, dass ich gesagt habe, er steht wirklich so heraus, dass eine Flasche kostet heute, ja, ich weiß nicht was, kommt auf den Jahrgang an, aber das kann 4.000, 5.000 Euro sein. Hm.
Michael, du warst auch, du hast ja auch schon dreimal probiert, ja. Und hast auch gesagt, ja, es kann die Erwartungen nicht erfüllen. Du warst auch nicht so begeistert.
Naja, wenn man also weiß, was es ist und was es kostet, glaube ich, trinkt man es auch nicht mehr objektiv, sondern immer mit einer Ehrfurcht und mit einem Erstaunen und immer mit diesem Gedanken, dass jemand das gerade, wenn man es jetzt nicht selber war, dass jemand einen gerade auf das einlädt. Und dann wird es eben wahnsinnig schwierig. Wenn du es normal blind probierst, und das habe ich auch schon vielen Kollegen gehört, das kann auch durchaus wirklich fantastisch sein und das glaube ich auch. Es kommt ja nicht von irgendwoher so eine Bewertung und so ein Renommee und auch dieser Preis, der kommt ja nur zustande, wenn es auch Menschen gibt, die den auch bezahlen, ja, Angebot und Nachfrage. Aber ich glaube, man sollte es im Leben einmal probiert haben, wenn es gleich 1900 ist, wunderbar, gut für Sie. Aber sehr oft wird es dann zu jung getrunken und dieses magische quasi, diesen magischen Moment hat man aber sowieso nur bei ganz wenigen Weinen, glaube ich. Und sobald es also mehr als 500, 600 Euro kostet, finde ich, macht man das ja eh meistens nur an besonderen oder mit besonderen Menschen auf. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eher enttäuscht ist, größer, als dass man komplett aus dem Häuschen ist, vor lauter Überschwang.
Würde man das überhaupt
sammeln?
Ja. Also wenn wir jetzt so einen Wein trinken würden, also würde ich irgendwie sagen, ja, das, was ist das? Das ist ja was ganz Besonderes? Oder?
Es gibt eine große Gefahr, glaube ich, wenn ich euch das in so einem kleinen Fläschchen geben würde, wir würden das jetzt hier verkosten, dass ihr dann sagen würdet, ja, ist schon gut und boah, der hat schon einen guten Nachgang und ja, das ist schon die Frucht und das ist schon, oh, muss ich sagen, das ist schon wirklich gut. Und wenn ich euch das sage, was ist, wir sagen so, oh nein, das ist noch viel besser, als ich es bisher gedacht habe. Und deswegen, also man trinkt immer das Etikett ein Stück weit schon mit, alles andere ist gelogen. Deswegen gibt es auch viele Verkostungen, die auch blind oder verdeckt, dass man nicht sieht, welche Etiketten dahinter stehen. Und das ist eigentlich am schönsten, weil das sehr, sehr viele Überraschungen gibt. Und ich würde mal behaupten, auch inklusive meiner Person, wenn ich also 4 oder 5 verschiedene hochwertige Bordeaux nebeneinander hätte und einer wäre Chateau Petrus, aber es wäre auch noch was anderes aus dem Pomerol und vielleicht auch noch ein Cheval Blanc oder noch ein Angel. Und das ein bisschen gereift, dass es schon sehr schwer wäre, überhaupt, wenn man wüsste, er ist dabei, schon zu sagen, in welchem Glas ist er. Also von daher, aber ich glaube, wenn ich das mal trinke dann möchte ich auch wissen, dass ich mich darauf vorbereiten kann, dass es jetzt das eben ist. Ne? Und von daher trinkt hoffentlich Michael Stiebmann eine dieser Flaschen auf jeden Fall selber. Das wäre ihm zu wünschen. Aber wir starten heute mit einem weißen Bordeaux.
Aber ich wollte noch was sagen dazu, Michael.
Ich habe viel Zivilzeit. Wir trinken jetzt einen schönen. Es wird ja auch Zeit, dass wir mal was
trinken Sie vor allem französische Weine, Herr Wicker? Oder wie ist das?
Ja, ich trinke hauptsächlich französische Weine. Das liegt darin, dass ich versaut bin. Ich habe so lange in Frankreich gelebt. Und als ich 1900 und... Also ich bin ja in Frankreich in den 50er Jahren in die Schule gegangen. Und als ich konfirmiert wurde, dann hat mein Vater gesagt, also jetzt nehme ich mal, du bist 1942 geboren. Und deswegen trinken wir jetzt, als ich konfirmiert wurde, das war wahrscheinlich 56, 57 so, dann hat er gesagt, jetzt trinken wir einen Aubryon 42. Seitdem ist der Aubryon für mich eigentlich mein Lieblingswein geblieben, nicht der 42-jährige, der 42er, aber das ist einer der ganz Grand Cru aus dem Bordeaux, ein wunderbarer Wein. Ich habe dann aber gut, als junger Mensch, damals trank man noch nicht so viel, das ist heute vielleicht anders.
Man trank als junger Mensch noch nicht so viel oder ist es, trinkt man mit dem Alter mehr?
Nein, ich glaube, heute trinken die jungen Leute mehr,
okay.
Als wir das damals gemacht haben. Und dann bin ich 1978 als Korrespondent nach Paris entsandt worden. Und ein alter Kollege, der gerade in Pension ging und der mich so ein bisschen an der Hand nahm, der sagte zu mir, Herr Wickert, Sie müssen jetzt natürlich auch lernen, Wein zu trinken. Ich sage, ja, sagt er. Ich helfe Ihnen dabei auch. Und dabei muss man sich vorstellen, es ist ein ganz strenger, seriöser Mensch gewesen, ein nüchterner Mensch, klug. Und dann sagte er, ja, passen Sie auf, haben Sie am Samstag Zeit? Ich sage, ja, natürlich habe ich am Samstag Zeit. Da sagt er, dann treffen wir uns um 10 Uhr früh. Ich sagte, ist das nicht sehr früh? Und daraufhin sagte Herr Wicker, Sie müssen doch überhaupt erst mal lernen, Wein einzukaufen. Und dann ist er mit mir erst mal ein Wein einkaufen gegangen. Und tatsächlich, man muss Wein, wenn man sich einen Weinkeller auch dann ein bisschen erarbeiten will, dann muss man lernen, einzukaufen. Ich hatte später bei mir um die Ecke, da wo ich in Paris gewohnt hatte, einen Weinladen, wo ich ihn eingekauft habe, wo man auch den sogenannten Primeur einkauft, das heißt, wo man im Frühjahr 21 den Wein von 1920 oder im Sommer den von 1920 kauft und den hinlegt und sich dann, weil man weiß, wie der Wein wird, da drauf schreibt, in 5 Jahren zu trinken, in 10 Jahren zu trinken. Und da gab es, ich habe immer 3 verschiedene Weinqualitäten gekauft. Also einmal den Wein, den ich täglich für mich und zu Hause, den wir da getrunken haben. Chateau Moulin Riche war das, kostete damals, ich glaube, die Flasche 14 Euro. Jetzt kostet er inzwischen 14 Franc und kostet inzwischen, glaube ich, 40 Euro. Und dann hatte ich eine zweite Kategorie, das ist Carbonieu oder so, diese Aubage Aveyron. Und dann hatte ich die dritte Kategorie, das war dann Aubryon oder Château Latour oder sowas. Und da gab es folgende Regel. Wenn man diesen ganz teuren Wein kaufte, der kostete damals beim Einkaufen eine Flasche, vielleicht würde das man sagen, heute 80, 90 Euro. Heute sind die sehr teuer, viel teurer, wenn man sie einkauft. Und dann lässt man sie liegen. Also einen Aubryon, den man heute kauft, den würde man vor in zehn Jahren nicht trinken. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden.
Absolut, absolut.
So, und dann habe ich dann immer draufgeschrieben, ab dann und dann zu trinken. Und da gab es folgende Regel. Da kaufte man immer 3 Kisten à 12. Und dann hieß es, die erste Kiste geht drauf, weil man anfängt, jedes Jahr zu probieren, wann ist der Wein so weit, dass man ihn trinken sollte. Gut, da hat man 12 Flaschen, 12 Jahre hält die. Und wenn der Wein dann so weit ist, dann trinkt man ihn. Und die dritte Kiste, die verkauft man, weil die inzwischen so wertvoll ist, dass man davon die nächsten 3 Kisten wieder kaufen kann.
Das ist ja aber eine gute, das ist ja eine super gute Regel. Also kauf immer, wenn man nicht von jedem Wein, aber wenn du einen guten Wein hast, kauf 3 Kisten und mach es so. Da hat man ja, dann hat man ja lange Spaß dran, 12 Jahre. Ja,
das sind dann die wirklich die allerbesten. Also ja, die wirklich die ganz, ganz teuren.
Genau, aber das ist ja, also prinzipiell, super Idee, hatte ich ja schon mal gesagt, das ist der Idealfall, dass du die letzte, dass die Kiste dann oder das noch übrig ist, dann perfekt ist quasi zum Trinken und dass es schon bezahlt ist. Es gibt aber so Jahrgänge, also preislich, also die Idee auch mit in Wein zu investieren, das hatten schon ein paar andere Menschen. Tatsächlich explodiert ist alles mit dem Jahrgang 2009 und die 2009er Bordeaux heutzutage sind teilweise günstiger, als sie damals en primeur 2010 angeboten wurde, weil es einfach zu heiß gekocht wurde. Das heißt, da hätte man jetzt den Wein schon 11 Jahre im Keller oder der wurde erst dann 2012 ausgeliefert, hätte man auf jeden Fall schon fast 10 Jahre im Keller und hätte eine negative Wertentwicklung.
Das muss man schon auch sagen. Umgekehrt geht es aber auch. Also ich habe zum Beispiel die 86er gekauft, den hat man sehr billig bekommen. Und nach 2-3 Jahren später plötzlich sagte, oh, der entwickelt sich sehr viel besser. Aber wollen wir jetzt nicht mal
ja, den das Problem ist ja, das wollte ich gerade sagen, man hört ihn halt, man hört dieser Stimme allein schon so gern zu, dass man selber sich so zurücklehnt, sich freut, was sie erzählen und dann den Wein probiert. Aber Michael, was hast du denn, einen weißen Bordeaux?
Genau, Château de Beauregard-du-Cour, ja, aus dem Entre-deux-Mers. Und das ist eigentlich, das war sehr, sehr prominent, würde ich sagen, bekannt noch Anfang der 90er Jahre, das Entre-deux-Mers für weiße Bordeaux. Entre-deux-Mers zwischen den Meeren, was aber eher beruht auf Marais, also aus der Flut, weil es zwischen zwei Flüssen liegt, zwischen der Garonne und der Dordogne. Und wie gesagt, Anfang...
Gironde wird übrigens.
Die unter Gironde wird und dann in so eine Trichtermündung genau dann ins Meer geht. Und das war damals Anfang der 90er Jahre für Weißwein wirklich noch recht populär. Mittlerweile wächst da sehr, sehr viel Rotwein. Also 75% Rotwein aktuell und die Weißweinproduktion ist deutlich zurückgegangen. Die Rebsorten sind aber analog zu den Rebsorten in Bordeaux. Also Sauvignon Blanc, Semillon, bisschen Muscadelle vielleicht. In dem Fall haben wir heute einen Sauvignon Semillon, einen Wein für jeden Tag. Die Entre-deux-Mers-Weine im Vergleich zu den weißen Bordeaux sind ein bisschen leichter, ein bisschen frischer, ein bisschen fruchtiger. Eher auch Alltagsweine, würde ich sagen, in diese Kategorie. Der hat hier 12,5 Alkohol und kommt aus dem Jahrgang 2020. Also das ist einfach was ganz Frisches.
Und der riecht jetzt stark nach Sauvignon Blanc. Wir haben aber gelernt, das muss nicht sein. Das muss nicht sein, dass das 80-90% Sauvignon Blanc ist, sondern Sauvignon Blanc beherrscht alles.
Ja, nicht nur. Also wir haben tatsächlich ja in dem Podcast mit Markus Schneider ja auch gelernt, dass das Sauvignon Blanc sich schon auch einordnen kann, wenn man ihn lässt. Ja, aber der Sauvignon Blanc selber ist natürlich eine aromastarke Rebsorte und von daher ist es schon so, dass die Charakteristik meistens übergeht und das Semillon meistens nicht ganz so viel eigenständigen Input hat, vor allem was die Aromatik betrifft, sondern eher so ein bisschen eine Cremigkeit mit sich bringt und einfach nochmal so ein Rückgrat zum Sauvignon Blanc dazu. Deswegen wird das gerne in beiden Dingen.
Bevor Herr Wickert gleich sagt, wir haben uns immer über Axel lustig gemacht, weil der so kleine Gläser hatte. Nun, lieber Herr Wickert, Sie haben ein extrem kleines Glas im Vergleich zu uns.
Das ist ein ganz normaler Ballon, wie die Franzosen essen.
Michael, was hast du uns also? Kann man doch kleine Gläser nehmen?
Das sieht aus wie so ein Süßweinglas. Die Franzosen und die Italiener nehmen tatsächlich bei Tisch in der Regel immer noch diese kleinen Gläser. Ja? Und so ist man das gewohnt. Aber ich mag, um einen Wein wirklich besser auch vor allem riechen zu können, weil bei mir sehr, sehr viel über die Nase geht, einfach schon so ein größeres Glas. Und Axel, dein Glas ist fantastisch, würde ich sagen. Ich bin richtig begeistert.
Aber das interessiert mich jetzt ja tatsächlich, weil ich hatte auch den Eindruck gewonnen, dass das ja ein absoluter Cretin war, nur weil ich ein kleines Glas habe. Und wenn ich jetzt höre, dass die Franzosen und die Italiener, die ja jetzt nicht die allerletzten Weintrinker auf diesem Planeten sind, auch kleine Gläser haben, dann frage ich mich, ob das nicht irgendwie auch geht. Oder warum machen die das?
Tja, Herr Wickert, sagen Sie es mir, Sie kennen die Kulturen besser. Also ich war in Frankreich schon in ganz kleinen Restaurants, habe ich erzählt, die haben eine Weinkarte irgendwo raufgeschrieben, einen Wein für 30, einen Wein für 40, einen Wein für 2300, wo du als Normaler sagst, so, wollt ihr mich veräppeln, wer will das hier trinken? Und wo es nicht mal so richtig tolle Gläser gibt, was schon schade ist. Aber ist das überbewertet, die Glasdiskussion? Was sagen Sie?
Also da will ich mich raushalten. Mir schmeckt es in so einem Glas, ich habe auch ein paar andere Gläser. Ich habe auch ein paar große Gläser, die ich nie aus dem Schrank hole. Und ja, also warum das so ist, ich vermute eher, es ist Tradition. Und bei uns kam irgendwann, das ist ja bei uns auch nicht ewig her, dass bei uns die Riedelgläser und sowas auskamen, wo man sagt, oh, jetzt schmeckt der Wein 10-mal besser. Bei mir schmeckt er auch da.
Ja, kann es auch sein, dass es einfach in Frankreich, gerade in Frankreich, ein Alltagsgetränk ist, sodass man deshalb auch nicht so ein großes Glas nimmt, sondern sagt irgendwie, boah, wir trinken sowieso jeden Tag Wein. Also so kenne ich das von französischen Freunden. Die Frage, ob man dann abends oder auch mittags zum Essen ein Glas Wein oder auch zwei oder drei trinkt, stellt sich gar nicht.
Ja, das inzwischen trinkt man auch weniger als früher, als ich als Korrespondent in Frankreich angefangen habe. Da geht ja ganz viel alles übers Essen. Mittagessen, Abendessen. Recherche geht übers Mittagessen. Und da, als ich angefangen habe, 78, da musste man zuerst, sie gehen jetzt zu zweit Mittagessen mit jemandem, den sie jetzt ausquetschen wollen. Und dann trinken sie erstmal eine Flasche Weißwein, dann trinken sie eine Flasche Rotwein, manchmal noch ein Aperitif danach. Ich bin dann ins Büro und habe erstmal eine Siesta gemacht. Die anderen, die konnten das, die Franzosen, weil die das gewohnt waren. Ein paar Jahre später hatte sich das gewandelt. Da hat man dann plötzlich nur noch eine Flasche, meine Flasche Rotwein getrunken. Und ganz zum Schluss, als ich Paris verlassen habe 1991, um dann die Tagesthemen zu moderieren, konnte es sein, dass man mit jüngeren Leuten in Frankreich dann auch schon zum Mittagessen nur eine Flasche Badois oder Wasser getrunken hat. Also.
Das war dann höchster Zeit, Frankreich zu verlassen.
Wie machen das die Weinkenner? Oder wenn es jetzt eine Verkostung gibt, also nehmen auch dann die Franzosen kleine Gläser? Oder
ich weiß es dann nicht. Ich habe nie verkostet.
Okay. Na, wenn du es professionell verkosten möchtest, glaube ich schon, dass du einfach ein größeres, dünnwandiges Glas brauchst, das möglichst neutral ist und das möglichst allen Weinen, die man dann verkostet, die gleiche zu glänzen oder eben auch zu versagen. Von daher ist es, glaube ich, dann schon anders. Aber es stimmt schon so, das ist meine Erfahrung, dass in Frankreich sehr häufig, sobald Essen auf dem Tisch ist, automatisch auch Wein auf den Tisch kommt. Und deswegen finde ich das, was du sagst, Lars, durchaus richtig, dass es eben nicht so ein Bohai gemacht. Und sobald du quasi dich 2 Stunden in die Küche stellen musst für 10 Weingläser, und drei Karaffen und dann hindert dich das vielleicht manchmal, ist die Schwelle ein bisschen größer, das überhaupt erst zu machen, weil man sich dann denkt, und dann kostet so ein Glas 50 Euro und dann ist es kaputt und dann ärgert man sich. Also von daher ist da bestimmt auch was dran, einfach zu sagen, es ist so ganz normal im Alltagsgebrauch, wie ein Wasserglas ist es eben auch ein Weinglas und das ist halt dann nicht ganz so groß.
Nun wollen wir mal wissen, wie Herrn Wickert der weiße Bordeaux denn schmeckt.
Er ist sehr fruchtig und das. Ich bin eher ein Sancerre-Trinker oder Chablis-Trinker. Also insofern wäre das kein Wein, den ich jetzt so in mein tägliches Menü aufnehmen würde.
Chablis nochmal ein bisschen. Chablis, immer Chardonnay, Sancerre?
Immer Sauvignon Blanc. Immer also Sauvignon die Rebsorte Blanc. Ist da innen. Sancerre ist immer schon ein bisschen fruchtiger. Die Chablis sind immer geradliniger und strahliger. Ich weiß nicht, bevor ich jetzt was sage, Axel, was sagst du zum Wein? Duftig?
Ja, duftig auf jeden Fall. Also irgendwie Pfirsich, Zitrus, sowas, würde ich sagen.
Aber auch cremig irgendwie. Also es ist so irgendwie so ein, ich bin ja eher so ein Weißweintrinker, Herr Wickert. Also ich bin ja da irgendwie so, ja, ich finde schon, das ist schon.
Das ist kein schlechter Wein, nein.
Kein schlechter Wein, ganz ordentlich.
Ich rede ja nur von meinem Geschmack.
Genau.
Also diese leichte Cremigkeit kommt vom Semillon. Und ich finde, was bei dem Wein auch sehr schön ist, dass man das Gefühl hat, dass die Säure sehr, sehr gut integriert ist. Also der hat eine Frische, aber der hat nicht so eine aggressive, nach hinten ziehende Säure, wie Sauvignon Blanc durchaus mal haben kann. Und aber er wirkt auch.
Wie Riesling das hat.
Ja, wie Riesling das sehr oft hat, aber das ist dünnes Eis, lieber Herr Wickert, weil Herr Heider verteidigt den Riesling auf.
Das wollte ich doch sagen. Muss ich doch sagen. Wenn Herr Heider sagt, er trinkt die deutschen Weine, muss ich doch auch mal auf einen Riesling.
Aber zieht sich bei Ihnen auch bei Riesling immer das ganze Gesicht dann zusammen? Nein.
Nein, ich trinke ihn gar nicht erst.
Sie trinken keine Rieslinge.
Geh doch nur mal sicher, dass das nicht passiert. Oh.
Ja, es Riesling, es gibt gar keine Frage, ja. Aber wie gesagt, ich bin ja eh ein Rotweintrinker.
Was also ist für denn, mich wenn Sie eingeladen werden und dann sagt einer, Mensch, hier habe ich einen ganz tollen Riesling und so, dann sagen Sie, danke, ich nehme Bier?
Dann überhaupt nicht, wenn ich mein Leben sage.
Michael.
Ja, also für mich ist der Wein so, dass ich sage, es ist sowas Start in den Frühling, in den Sommer, unkompliziert, kann ich einfach so wegtrinken, ohne dass es mich, ohne dass ich darüber eine Doktorarbeit schreiben muss. Preislich muss ich sagen, wenn man das weiß, dann findet man das auch nochmal gut im Einklang. Der kostet 7,99 €. Also 8 € für Frucht, für nicht überbordend und für auch schön trocken. Das sind die Entre-deux-Mer-Weine, die haben sich irgendwo hingeschrieben, maximal 4 g Restzucker. Das ist also deutlich trockener als sehr vieles andere Weißwein, auch aus Deutschland oder viele andere Sauvignon Blancs, die sehr oft 6, 7, 8 g Restzucker auch haben, weil sie eben auch eine massive Säure haben. Und daher mag ich das. Das kann so ein bisschen Meeresfrüchte dazu haben, so ein Ceviche irgendwie unkompliziert. Aber den Wein könnte ich einfach auch so wegtrinken und ich glaube, da würde man eher wenig Beschwerden bekommen, weil die Frucht, die ist da, aber jetzt nicht so, dass es nervt und lästig ist. Also es ist nicht kitschig, aber es ist fruchtig. Und das, was Axel beschrieben hat, finde ich, das habe ich auch alles. Sehr bisschen Blüten auch, so weiße Blüten, dieser Pfirsich, diese Zitrone, alles eher dezent. Also hat nicht ganz viel Kraft, ja, aber gut gemacht. Für 8 €, weiß ich nicht, kriegt man nicht so viel.
Vor allen Dingen sieht so viel wertiger aus und ich finde, der große Unterschied ist auch da, wäre die Sprache, wenn du sagst, das ist vom Weingut, keine Ahnung, ja. Schneider, ist es was anderes, als wenn du sagst, das ist der vom Chateau, so, es ist einfach, es klingt einfach schon mal so, dass du es gern trinken möchtest. Das Französische ist praktisch wie für den Wein gemacht.
Ja, aber hört sich wertig an für den. Herr Wickert, Sie haben aber, finden es aber trotzdem zu fruchtig noch, oder?
Da ja, habe ich Sie für meinen Geschmack.
Ja, okay.
Wir müssen mit Herrn Wickert jetzt, wir müssen gleich auf Rotwein gehen. Das nützt ja nichts, wenn man jetzt versucht, deshalb hast du auch nur einen. Letzte Frage. Weißer Bordeaux, Michael, ist aber, wie ist das, Bordeaux ist eigentlich rot. Wenn man Bordeaux trinkt, kriegt man Rotwein. Man trinkt dann keinen Weißwein.
Gute Weiße, es gibt auch gute Weiße, das ist gar keine Frage. Nein.
Es gibt sehr, sehr gute Weiße. Ich habe das Gefühl, dass die weißen Bordeaux leider sich, dass sehr viele Restaurants ohne weiße Bordeaux arbeiten, was ich ein bisschen schade finde. Es gibt auch wirklich, auch im Einstiegsbereich, ich habe jetzt gerade die 2020er, die Primärkampagne, die Sie gerade erwähnt haben, Herr Wickert, die läuft jetzt gerade mit den 2020er Weinen. Ich habe zum Beispiel Chantegrief Blanc probiert aus 20, das ich toll fand. Und das sind Weine, die alle nicht so wahnsinnig teuer sind. Die Top-weißen Bordeaux kosten auch einige 100 €, teilweise mehr als die roten Vendances von La Smith und Lafitte oder von Aubryon eben, was Sie vorhin, oder La Mission Aubryon. Aber die weißen Bordeaux selber, glaube ich, weil in Deutschland eben auch massiv, und das hat uns ja der Markus Schneider ja auch erzählt, dass ja seit ein paar Jahren auch in Deutschland sehr, sehr viel Sauvignon Blanc, deswegen ist es hier so ein bisschen zurückgegangen. Aber ich finde es schade. Also ich finde, ein gut gemachter weißer Bordeaux hat immer noch seine Daseinsberechtigung, aber es spricht schon ein bisschen dafür, dass das Entre-deux-Mer zwischen 92 und, weiß ich nicht, 2002, also in 10 Jahren quasi die Rebfläche A halbiert hat und B komplett auf Rot gegangen ist, weil Bordeaux auch international schon primär mit Rotwein assoziiert wird. Dann steht da nicht Entre-deux-Mer drauf, das ist dem Weißwein vorbehalten, da steht einfach nur Bordeaux oder Bordeaux Supérieur drauf, aber da verkauft sich immer noch leichter für Weißwein und es hält auch länger. Also der Wein hat so eine Lebensdauer, weiß ich nicht, den würde ich in den nächsten 3, 4 Jahren auch getrunken wissen, weil da ist nichts, wo ich denke, das müssen wir liegen lassen, da passiert noch was. Und beim Rotwein ist meistens einfach das Zeitfenster deutlich länger und wenn man es nicht so schnell verkauft kriegt, hat man eben keine Probleme, auch den Rotwein noch 2, 3 Jahre später erst überhaupt auf den Markt zu bringen. Wir trinken den Côte d'Iron von Domaine Saint-Côme aus dem Jahrgang 2020. Das ist jetzt ein reinsortiger Syrah von der Rhone. Und danach haben wir einen Syrah mit ein bisschen Grenache, Mourvèdre und so weiter. Und am Ende haben wir dann den Bordeaux.
Das Herr Wickert, haben Sie denn, achso, ja, Entschuldigung.
Nee, ich wollte nur zu dem Weingut etwas sagen. Louis Barruol ist der Inhaber von dem Weingut und ich kenne vor allem auch die Top-Sachen, auch die Basissachen sind immer gut, dieser Côte d'Iron. Es gibt auch einen Basket-Press-Wein, der ist auch vielleicht auch bekannt dem einen oder anderen. Ich mag das, weil sie nicht ganz so opulent sind wie viele Weine aus der Region, weil sie sind schon Richtung des Alpenmassivs und da kommen schon so ein bisschen kühlere Winde runter, die eben in der Nacht die Trauben auch nochmal abkühlen und dadurch eine gewisse Frische auch beinhalten.
Ja, es ist ein Weingut, wie ich gelesen habe, das ein unglaubliches Alter hat. Ne? Also man sagt ja, dass die alten Römer, die haben ihre Legionäre, wenn ich weiß nicht, was 10, 15 oder 20 Jahre gedient haben, bekamen die ja ein Stück Land geschenkt und da haben die damals schon angefangen, Wein anzupflanzen. Das Ding da mal kaputt und dieser ist ja, hat eine wunderbare Farbe, wenn man sich das mal anguckt, ne?
Und ich mag das mit, weißt du, ich mag das jetzt eben auch mit diesem kleinen Glas, weil es ist nicht so auf der Gruß, es ist so alltäglich. Das gefällt mir gut mit dem, ich hole mir auch jetzt mal so ein kleines Glas, Michael. Ist ja so. Axel, was riechst du? Du müsstest was riechen, finde ich, was du immer riechst, was du oft riechst bei Rotwein. Bei diesem finde ich es sogar. Ist es bei dir so?
Ich arbeite noch an der Flasche. Ich habe die Flasche aufgemacht. Da ist auch noch relativ wenig. Aber hol dir mal ein Glas, ein kleines und frag mich einfach mal.
Also bevor der Axel gleich über die Aromatik spricht, spreche ich schon mal über das Mundgefühl. Ich hatte hier im Gaumen. Es ist wahnsinnig seidig, sehr, sehr samt, sehr saftig und mit einer wunderschönen Konsistenz. Und ob der Jugend ist das für mich ein Wein, leicht gekühlt, so bei 12, 13 Grad. Ich
sage der Gigon das. Es gibt ja mindestens 3 Weinsorten in Frankreich, die man gekühlt trinkt. Der Gigon das, der Chinon und der Brouilly. Und wenn es jetzt Sommer wäre und wir nicht hier im Hamburger Winter säßen, dann hätte ich mir den auch in den Eisschrank gestellt, sodass er dann so um die 12 Grad ist. Das ist sehr angenehm, sehr frisch. Aber der kann ja auch noch ein Jahr oder 2 oder 3 oder 4 oder sogar 5 noch liegen, würde ich sagen. Ne?
Das kann auf jeden Fall, wir sprechen vor allem über, auch bei der Temperatur, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das eine sind Cabernet Franc von der Loire, also überrascht mich nicht, dass Sie das auch mögen, wenn Sie den Sancerre mögen, ist also die gleiche Ecke und das andere ist aus dem Beaujolais der Brouilly, das heißt, das sind auch sehr, sehr, sehr leichte Weine, sehr frische Weine. Hier muss man sagen, das ist ja schon relativ kräftig, also auch vom Alkohol und da muss man schon aufpassen, weil je wärmer der wird, umso massiver kommt auch der Alkohol dann zum Vorschein und von daher hilft es durchaus, den Alkohol ein bisschen integrierter zu haben. Und das kleine Glas hilft dann tatsächlich auch.
Aber hilft es tatsächlich, den Wein möglichst kalt zu trinken, dann hat der Alkohol nicht so eine Wucht?
Genau, also wenn es zu warm wird, dann wird der Alkohol sehr, sehr schnell auch brennig. Also es hilft schon ein bisschen kühler, nicht eiskalt, um Gottes Willen, aber ein bisschen kühler, erhält die Frische vor allem bei alkoholischen Weinen.
Und er hat etwas Karamelliges, Axel, schmeckst du das?
Ich habe bisher nur gerochen. Ja, stimmt. Stimmt. Würde ich auch sagen, ehrlich gesagt. Also sowas.
Wer hat das Echte?
Das riecht man schon.
Man riecht es schon, oder?
Karamellige?
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass der Wein sehr viel im Holz gelegen hat. Das habe ich jetzt auch nicht irgendwie gefunden. Weil es ist schon die Frucht sehr, sehr dominant und nicht jetzt so ein, und auch die Farbe zeigt, dass das ja eine sehr, sehr saftige, lebendige Farbe ist, dass der Wein eben, und das kann er auch gar nicht als 20er lange im Holz gelegen haben, weil wie gesagt, die Trauben waren vor einem Jahr noch auf dem Rebstock. Von daher ist es tatsächlich, finde ich, ein sehr, sehr guter, ich würde sagen, ein sehr guter Sommerwein zum Grillen, leicht gekühlt, weil er ist so saftig, er hat Kraft, aber er ist jetzt nicht anstrengend und er hat vor allem sehr, sehr wenig Tannin. Er ist sehr, sehr, sehr rund und weich und ich mag ihn, er ist so unfassbar samtig. Ne? Ich finde, er ist so weich.
Vorne. Ist es bei Ihnen auch so? Ich habe das Gefühl, er schmeckt mehr vorne im Mund. Mm.
Ja, er bleibt, also ich finde es so ein bisschen so tatsächlich, als wenn man so leicht an so einem Karamellbonbon Lutsch, das ist ja dann auch eher so vorne auf der Zunge, finde ich auch so. Also, und dieser kleine Geschmack bleibt nicht lange, aber hinten ist, Sie haben recht, hinten ist da jetzt nicht viel.
Dazu sagen muss ich das so? Jetzt.
Ja, doch, das kann man schon sagen.
Keinen Abgang, wie man das nennt.
Hat keine, das mit dem, sag mal, das mit dem Abgang, können wir das mal mit zwei echt. Dieser Abgang, das, ich habe das Gefühl, das sagen Leute, die überhaupt keine Ahnung und nichts, die sagen immer, also der Wein hat mir eigentlich gut geschmeckt, aber der Abgang war gar nichts. Jetzt müsst ihr beide mich mal da aufklären, diesen Abgang, ist das ernsthaft irgendein ernsthaftes Kriterium? Weil der Abgang heißt ja auch, er ist weg. Was ist, wenn einer, das ist so, wenn man sagt irgendwie, das Konzert war echt super, aber der Abgang des Musikers war eine Katastrophe.
Genau. Ja, man würde in der Weinsprache tatsächlich eher über die Länge sprechen. Das heißt, wenn ich den Wein runtergeschluckt habe, wie lange bleibt er noch am Gaumen, bevor ich denke, ich habe gar nichts getrunken gerade, was irgendwie Geschmack hatte, sondern nur ein Glas Wasser. Also man würde über die Länge und auch beim Beschreiben des Weines würde man sagen, eher mittlere Länge oder gute bis sehr gute Länge. Man sagt dann nicht kurze Länge, sondern man sagt dann einfach, ja, keine, man erwähnt es nicht und damit impliziert man schon, dass der Wein eben doch sehr, sehr schnell weg ist. Ich muss dazu sagen, der Wein kostet einen Zehner, 10 Euro. Das ist immer die Frage, was kann ich dafür erwarten?
Ja.
Also ein Wein, das suchen wir alle, ein Wein, der 10 Euro kostet und nach 100 Euro schmeckt, das ist mir schon klar, suche ich auch jeden Tag. Aber für 10 Euro, finde ich, ist das sehr, sehr ausgewogen und auch der Alkohol, man merkt schon, dass das warm ist, auch im Mund dann, hinten raus merkt man schon, der Alkohol ist auch da. Auf der Zunge stört er mich nicht, aber natürlich muss ich es wissen, dass das kein Alltagswein ist im Sinne von, wir trinken halt jetzt zu vier, drei, vier Flaschen davon, sondern da ist man relativ früher schon doch ziemlich fröhlich. Aber Alkohol ist eben auch Geschmacksträger und ich finde, das ist, der Wein lebt auch von der Balance und von daher finde ich für einen Zehner sehr, sehr viel Rotwein.
Aber sag mal nochmal zu diesem Abgang, ne? Wird da nicht auch irgendwie qualitativ dann noch was beschrieben? Also, dass man irgendwie sagt, im Abgang schmecke ich, weiß nicht, Kirsch oder Holunder oder irgendwas?
Gibt's ja, na klar, also wenn der Wein sich runter, wenn du den Wein runtergeschluckt hast und dann gibt es eben Weine, die so lange da sind und die dir noch unterschiedliche Dinge auf einmal wiedergeben. Ne? Also das ist schon spektakulär, wo man sagt, so ich runtergeschluckt. Es gab Weine, ich habe mal über einen australischen Shiraz, da habe ich gesagt, ich habe den ganzen Abend gab es nur einen Wein, aber sehr viel davon in unterschiedlichen Jahrgängen. Ich bin nach Hause gegangen, ich habe die Zähne geputzt, ich bin ins Bett gegangen und in der Früh das Erste, was ich geschmeckt habe, war der Wein noch. Also der hat das war noch so präsent dann da, diese Frucht, die sich überall hingesetzt hat, aber auf eine sehr, sehr charmante Art und Weise. Von daher ist quasi dieses Finale oder die Länge, die der Wein hat, kann schon aromatisch auch nochmal unterschiedliche Dinge mit sich bringen. Das ist schon so, aber primär ist mit Abgang gemeint nicht die Qualität des Abgangs, sondern wie lang der Wein sich noch quasi präsent dann hält. Vor allem, weil Wein ja auch zum Essen ist. Und da muss ich wissen, wie viel Kraft hat der Wein, dass er mit dem Essen auch harmoniert und nicht das Essen zu dominant wird oder der Wein zu dominant ist. Und da kommt ja unser Beruf ins Spiel, dass man eben diese ideale Mariage sucht.
Herr Wickert, können Sie mal sagen, gibt es sowas, so ein Erlebnis, muss ich sagen, das war der beste Wein, den ich je getrunken habe oder das war die beste Umgebung oder der beste Gesprächspartner, mit dem ich jemals einen Wein getrunken habe. Das eine kann sich von dem anderen ja unterscheiden.
Also da fällt mir jetzt gerade niemand ein, wo ich sagen würde, mit dem habe ich die beste Flasche getrunken oder mit der. Und etwas anderes. Als ich in Frankreich gelebt habe, was ja wirklich sehr lange war und wo ich, nachdem ich gelernt hatte, einzukaufen, habe ich mir auch immer überlegt, wenn ich abends Gäste hatte, was für einen Wein gebe ich. Also wenn ich hauptsächlich amerikanische Freunde zum Essen hatte, dann habe ich den meinen alltäglichen Wein genommen. Immer dran. Wenn ich Deutsche zum Gast hatte und wo ich mir sagte, ach, die verstehen ein bisschen von Wein, das hat man dann sich schon überlegt, dann bin ich eine Stufe höher gegangen. Und die haben dann aber auch kräftig getrunken. Und wenn ich nur Franzosen hatte oder Deutsche, von denen ich wusste, die trinken kultiviert wie Franzosen, dann habe ich sehr guten Wein genommen und die haben besonders wenig und bewusst getrunken. Also das war eigentlich für mich immer ganz erstaunlich, dass die wirklich das zelebriert haben und für die war, wenn das Essen fertig war, auch das Trinken fertig. Also das ist nicht so, dass die sich dann nach dem Essen hinsetzen und sagen, komm, jetzt trinken wir noch eine Flasche oder sowas, sondern zivilisiert sagen die, wir gehen jetzt nach Hause, wir haben gut gespiesen.
Das ist ja ein Risiko, wenn man jetzt eine teure Flasche Wein aufmacht und die ist nach 10 Minuten leer. Was macht man denn dann? Da kann man ja nicht sagen,
Sehen Sie, da ist eben der Fehler. Die Flasche ist nicht nach 10 Minuten leer, sondern Sie gießen Stück für Stück ein und dann, ich finde es sowieso schrecklich, wenn Sie in ein Lokal kommen, da ist immer noch ein Drittel im Glas und schon kommt der Kerl und gießt das wieder voll. Ich sage dann immer, bitte gießen Sie erst nach, wenn das Glas leer ist. Und wenn Sie Gäste haben, die etwas von Wein verstehen, da ist meine Erfahrung gewesen immer, oder wenn ich in Frankreich eingeladen bin bei Franzosen, die gießen nicht sofort nach, wenn das Glas leer ist. Sondern das zelebriert man. Das macht man Stück für Stück.
Und dann entscheidet der Gastgeber, wann er, also das ist ja immer so eine Frage, das Glas ist leer und dann gucke ich immer auf meinen Gast und denke, gibt er jetzt irgendeine Resonanz, gibt er eine Reaktion, dass er was nachgeschenkt haben will oder muss ich ihm sozusagen als guter Gastgeber zunächst nachschenken? Wie ist es in Frankreich?
Naja, natürlich entscheidet der Gastgeber, wann er nachschenkt, aber er will sich nicht aufdrängen. Er will nicht sagen, komm, jetzt gieße ich dir was auf und jetzt musst du noch was weiter trinken. Das ist ja so eine deutsche Manie, dass man sagt, komm, noch einen auf den Weg und schwupps gieße ich dem ein, obwohl der das gar nicht mehr will. Sondern das sind Leute, die sagen, jetzt ich gucke mir den an, wenn der Gast dann mal plötzlich das Glas nimmt und du merkst, es ist nichts mehr drin, schwupps gieße ich natürlich nach. Aber dauernd nur nachgießen muss es nicht sein. Vielleicht will der gar nicht so viel trinken.
Das heißt, ein Abendessen bei Ihnen zu viert, da ist dann eine Flasche Wein, zwei Flaschen Wein, mehr ist es gar nicht.
Oh, das kann auch viel mehr sein. Das kommt ja drauf an. Also ich erinnere mich, dass ich einen alten Freund hatte, der kam immer wieder mal zu mir zum Abendessen, aber zu zweit, ich würde mal sagen, 1,5 Flaschen getrunken. Langsam vor uns hin, aber ich hätte alleine nur eine. Aber der wollte, merkte ich, ich wusste, der wollte mehr und der war dann schon 95. Aber nein, es kann genauso gut sein, dass man zu viert mit einer Flasche rauskommt. Gut, dann hat man vielleicht vorweg schon einen Drink genommen oder hat zuerst ein Glas Weißen getrunken und dann nimmt man den Roten. Aber ich bin der Meinung, man muss immer genug haben, damit keiner geht und denkt, ich habe nichts gekriegt.
Und Michael, in der Gastronomie, weil Herr Wicker das eben ansprach, euer Ziel ist natürlich immer, die Flasche leer zu kriegen. Ne? Also sagst du deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so, Leute, wenn da nur ein bisschen was rausgetrunken ist, sofort nachschenken, damit die möglichst noch eine Flasche und noch eine Flasche ordern?
Natürlich nicht. Also guter Service liegt ja darin, dass der Gast sich jederzeit wohlfühlt und nicht, dass er, wenn er das Gefühl hat, sobald das Glas hinsteht, sofort jemand wieder herbeispringt und das wieder auffüllt. Das ist eher unangenehm. Also dass wir müssen ja niemanden hier auch überzeugen, wiederzukommen. Das ist ein ständiger Prozess in einem Club. Das sind ja eh nur die Mitglieder und man kennt die und die einen trinken schneller, die anderen trinken langsamer. Dann gibt es auch Mitglieder, die sagen, für mich immer ein bisschen weniger als für meine Gäste, weil die das eben, das wissen wir ja dann. Und dann kriegt er automatisch weniger. Da gibt es auch welche, die sagen, ich trinke eh immer ganz wenig, aber dabei trinkt der tatsächlich immer als erstes leer, braucht als erstes aufgefüllt und hat dann schon wieder als erstes leer. Auch das gibt es. Ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass man sich wohlfühlt und nicht das Gefühl hat, so zum Ende des Hauptganges jetzt schnell nochmal nachschenken, dass noch eine Flasche besteht und eigentlich wollen ja alle schon zum Dessert oder so. Das ist albern. Also ich glaube, ein guter Gastronom macht das auch nicht. Die Gäste bestimmen nach wie vor den Takt. Aber meine Frau zum Beispiel sagt immer, wenn du immer einschenkst, dann bin ich immer so betrunken sei, aber du trinkst es ja selber, ich flöße es dir ja nicht ein. Dann sagt sie, ja, aber du bist immer so aufmerksam, dass ich einfach deutlich mehr trinke, wenn du in der Verantwortung bist. Also, na, das ist was anderes, ja, aber ich möchte ja auch, dass meine Gäste zufrieden sind und ich möchte selber ja auch unterschiedliche Dinge probieren und auf die Frage, Lars, von dir, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Also wenn ich jetzt, ich würde immer mit einem, wenn ich sage, ich möchte diesen hochwertigen Wein an diesem Abend ausschenken, weil mir die Menschen A, sehr wichtig sind und B, ich selber diesen Wein auch trinken mag, dann würde ich immer am besten eine zweite Flasche dabei haben und schon relativ am frühen Zeitpunkt des Abends, wo alle noch klar bei Verstand sind, diesen Wein servieren, damit alle sich auch daran freuen können und dann den Mut haben, ruhig 2 Schritte zurückgehen. Ja, dann vielleicht sowas, da sind jetzt vielleicht 5 Schritte zurück, dieser Côte d'Iron, aber es ist trotzdem gut und man hat trotzdem auch keinen Kopfweh am nächsten Tag, um dann zu sagen, alle haben bei vollem Bewusstsein die das genießen können, man hat darüber sprechen können und dann am Ende die 17. Flasche bei so einem Besäufnis, an die wird sich keiner mehr erinnern. Aber so oft ist der Mensch eben zu blöd, dass er dann in den Keller geht, nochmal ganz unten und irgendwie nochmal was noch viel Teureres und Besseres rausholt. Und das ist schade, weil jede Flasche gibt es nur einmal. Und wie gesagt, am Ende des Tages, wenn man zu betrunken ist, dann macht es einfach überhaupt keinen Spaß. Dem Wein dann ist auch ein Stück weit für mich sogar fast respektlos, wenn man dann irgendetwas aufmacht, was so rar ist, dass am Ende die Freude viel geringer ist, als wenn man dann den vollen Fokus drauf hat.
Was ist die dritte Flasche, die wir einschenken?
Das ist jetzt ein Corbière Boutenac vom Château Olieu Romani. Aus dem Corbière, aus dem Languedoc. Vor allem ist es Carignan. Dann ist es Syrah, also das, was wir gerade hier reinsortig hatten. Grenache, ein bisschen Mourvèdre. Und auch das Corbière war früher eigentlich ein bisschen noch prominenter, als es jetzt ist. Also das Corbière war so, das ist so 50 Kilometer landeinwärts von Narbonne im Süden Frankreichs. Und das war schon früher eher noch ein Begriff, dass die Leute sagten, oh, ein Corbière, auch das sehe ich heutzutage immer seltener auf Karten, was ich durchaus schade finde oder eben auch nicht, wenn wir gleich zusammen probieren. Und das ist eben im Vergleich zu Bordeaux, weil wir, der letzte ist dann ein Bordeaux, sind eben diese Syrah, Grenache, sind so durchaus kraftvolle Rebsorten auch. Im Süden ist es natürlich auch ein bisschen wärmer. Das sind also eher auf der Fruchtseite, durchaus auch höher im Alkohol und auch Weine, die sehr gerne auch Essen dazu haben zu ihrem Genuss.
Was denn? Was würdest du essen dazu?
Ja, das sage ich dir. Ich habe es noch gar nicht probiert, aber ich finde jetzt den Vergleich schon mal spannend von einem rein sortigen Syrah. Der ist jetzt auch aus dem Jahrgang 2018, heißt auch noch Cuvée Prestige. Das sieht man öfter. Das heißt nicht wirklich wahnsinnig viel, aber viele haben auch gar keinen einfachen, sondern nur den Cuvée Prestige. Auch das ist dann schwierig zu verstehen. Aber ich glaube, es verkauft sich immer besser, liest sich besser, wenn der Wein ein Cuvée Prestige ist.
Herr Wicker, wie schmeckt er Ihnen?
Er schmeckt mir ganz gut, muss ich sagen. Ich finde ihn interessanter als den Saint-Côme. Also der Syrah ist halt Syrah. Und das hier, da merkt man, es gibt ja diesen einen Wein, der ist, glaube ich, nur die eine Traube, die Mourvèdre, die Sie auch erwähnt haben. Das ist ja eine, die hauptsächlich im Süden, glaube ich, wächst, nicht? Also die Sonne und die... Und der ganz lange braucht, bis er überhaupt in den Gärprozess kommt. Aber man merkt hier, müssen eben doch, das ist schön. Schön. Hm. Ist, glaube ich, auch ein ganz altes Weingut, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, so steht hier sogar hinten drauf von 1400. Also, nee, das ist Saint-Côme, jetzt habe ich die falsche Flasche. Saint-Côme ist von 1490, wow. Das weiß ich ehrlicherweise.
Der Saint-Côme, das ist das Irre. Ja. Seit 1400 so und so viel in der gleichen Familie. Also das ist jetzt inzwischen, glaube ich, die 15. oder 16. Generation, die diesen Wein macht. Sensationell.
Wer immer das ausgesucht hat, ein Teufelskerl. Also sehe ich genauso. Jetzt bei dem Corbière habe ich im Unterschied zu dem Côte du Rhône, fühlt es sich für mich in der Nase und dann am Gaumen sofort, bevor ich ihn überhaupt schlucke, vielschichtiger an, ja, komplexer, genau. Ein bisschen dichter, also nicht ganz ein gute Laune Larifari, Hurra-Wein, wie der erste Rotwein, sondern einfach ernsthafter, komplexer. Für mich würde mich mehr interessieren, was passiert hier von den unterschiedlichen Aromen. Ich habe so eine dunkle Herzkirsche kurz gehabt, ich habe ein bisschen Pflaume. Ich habe
Nelke.
Nelke ist auch
Nelke?
Gut. Ja. Ich habe so was Staubiges fast gehabt, wie so ein, ich weiß nicht, Zedernholz, aber so ein bisschen verdeckt, nicht ganz so diese helle, klare Frucht, sondern eher so ein bisschen so ein Mantel drüber gehegt, der eben so leicht verrucht, also nicht ganz so blitzblank, sondern so ein bisschen, ja.
Das ist auch interessant, Herr Wicker, Sie haben es ja vorhin gesagt, wenn jetzt der Kollege Coutet das so aus... Wie finden Sie diese Sprache, Axel und ich machen uns ja heimlich immer lustig, nein, über die Sprache der Weinkenner, die ja sehr blumig ist, wenn man auch noch liest, was da alles steht. Sie haben es schon angedeutet, das ist für Sie manchmal too much.
Nein, das ist nicht too much. Ich selbst kann es nicht.
Also, Sie würden es gerne, Sie hören es schon gerne, wenn einer sagt, das ist irgendwie so wie das Kollege Coutet.
Gerne. Nur bei mir ist es nicht. Das Interessante ist ja, dass man auch schmecken lernen muss. Und, da sind die Franzosen eben ganz hervorragend. Als ich gesagt habe, dieser ältere Kollege, der dann sagte, ich muss einfach lernen, Wein zu trinken und so weiter, und so, aber erstmal einkaufen. Und später fängt man dann an, auch Weine zu kennen. Es gab in den 70er, 80er Jahren einen hervorragenden deutschen Journalisten, Gerd von Paczynski. Der hat für Essen und Trinken hat er Kritiken geschrieben, aber er war in Wirklichkeit Chefredakteur bei Radio Bremen Fernsehen gewesen, war übrigens auch mal Panoramachef in den 60er Jahren und wurde dann aber aus politischen Gründen dort verjagt. Und dieser Mann, der kam, als ich in Paris Korrespondent war, ab und zu dorthin und meldete sich vorher bei mir und sagte, Herr Wickert, ich muss wieder mal die 3-Sterne-Lokale in Paris alle testen. Könnten Sie so freundlich sein, mit mir zu kommen und immer die Reservierung machen, weil die kennen alle meinen Namen. Und das war ein Mann, der im Wein kennen unglaublich war. Noch viel besser im Cognac kennen. Und irgendwann sagte ich zu dem, lieber Herr von Paczynski, ich habe einen Freund, Monsieur Dutournier, der hat ein Bistro und hat mit dem Bistro mit 29 schon 2 Sterne gehabt. Und ich würde Sie gerne mal dahin führen. Natürlich gehen wir dann dahin. Und es wurde ein ganz furchtbar langer Abend, denn der Koch sagte, ihr bestellt nichts, ich bringe euch jetzt lauter verschiedene kleine Köstlichkeiten aus meinem Menü. Und dann sagte der Sommelier, den ersten Wein nenne ich und von da ab werden Sie immer raten müssen, was für ein Wein das war. Und das Unglaubliche war, dass der Paczynski die Weine immer geraten hat. Und ganz zum Schluss, dann hat er gesagt, jetzt weiß ich nicht, aber das könnte aus dem so und so Dorf sein. Es war das Nachbardorf von Wien. Die waren so beeindruckt, weil sie gesagt haben, wir kennen niemanden, der das kann. Komm, wir trinken noch einen Cognac. Und nun kam, war der ein Gascogne, der Dutournier. Und dann hat er gesagt, ja, trinken wir lieber einen Armagnac. Und dann wurde es furchtbar. Ich glaube, wir sind nachts um 3 nicht mehr sehr nüchtern aus diesem Lokal gegangen.
Das war hoffentlich noch eine geruhsame Nacht.
Das war noch Zeit davor.
Axel, du könntest zu diesem Wein jetzt eine Frage stellen, die du häufiger mal stellst, weil die interessiert mich wirklich sehr.
Welche denn?
Welche Frage stellst du manchmal, nicht oft?
Was der kostet.
Genau. Ja. Das ist ja, jetzt ein bisschen teurer. Was, ja, also da würde ich schon sagen, der andere hat einen 10er gekostet. Der ist schon sehr gut. Da bist schon eher so im würde ich jetzt sagen, im mittleren 20er-Bereich vielleicht. Mhm. Oh, das ist Silke, also 14,90. Nein.
Ja, aber die Frage ist immer, was wäre er wert? Oder wo sagt man jetzt, dass wenn der jetzt 20 Euro kosten würde, wäre es okay? Oder ja, für den würde ich auch 25 zahlen? Oder also, ja, mich interessiert Axels Meinung, weil der ist ja immer so erfrischend ehrlich dabei.
Erfrischend ehrlich, ich bin auf jeden Fall ehrlich. Also ja. Jetzt nach dieser ganzen
nicht Geschichte, so wie wir.
Nachdem Herr Wickert gesagt hat, der ist gut, würde ich mehr dafür zahlen, als ich vorher gezahlt hätte. Also vorher hätte ich wahrscheinlich auch für die Flasche, also für die zweite Flasche wahrscheinlich das Gleiche gezahlt. Wobei ich sagen muss, dass das mit der auch besser schmeckt. Aber ich habe bisher noch nie mehr als 20 Euro für eine Flasche gezahlt und ich glaube, dass der teurer ist.
Mhm. Ja, also sieh mal, sobald die Wickert-Punkte ins Spiel kommen, verändert sich der Preis eines Weines massiv. Das haben wir schon gemerkt. Robert Parker war gestern, Ulrich Wickert ist heute. Tatsächlich kostet er 14,90
Euro. Ey, ganz kurz. Wer hat 14,90 Euro gesagt?
Ich glaube, du hast schon gelichert.
Nein, wirklich nicht. Es war ein Spaß.
Ja. Ja.
Herr Wickert, gucken Sie, wenn Sie Weine kaufen, gucken Sie auf den Preis, weil Axel und ich geben das gern zu. Für uns ist das schon, war es immer schon ein großes Kriterium. Also ein Wein, wenn es über 20 Euro kostet, gerade bei Weißwein, da fange ich halt schon an, kurz mal drüber nachzudenken, auf jeden Fall.
Also, ja, natürlich gucke ich auf den Preis. Ich würde am liebsten zum Beispiel jeden Tag Aubryon trinken. Da kostet im Augenblick, glaube ich, eine Flasche 400 oder sowas. Also kaufe ich mir den nie. Natürlich gucke ich auf den Preis und es gibt ja manchmal Situationen, wo Sie sagen, jetzt ist ein ganz besonderer Tag oder ich bringe einem Freund oder einer Freundin zu einem Jubiläum eine Flasche oder zwei mit. Ich bin immer dafür, dass man zwei mitbringt. Dann kann man schon sagen, okay, wenn es dann halt 50 kostet, kostet es halt 50. Aber das sind dann, das ist dann das Geburtstagsgeschenk. Hm.
Wieso zwei Flaschen?
Genau, wieso zwei Flaschen?
Ja, aber es ist eine ist schnell getrunken. Und es ist doch schade, wenn man eine mitbringt und dann trinkt man die aus und dann sagt man, und jetzt, was hast du noch?
Muss man, das ist eine interessante Frage. Wenn man Wein mitbringt, ist es dann höflich, wenn man ihn gleich gemeinsam trinkt, oder ist es eher unhöflich, weil es ja ein Geschenk ist, dass man dann alleine trinken soll? Weil ich habe es oft erlebt, dass Leute mit dem Wein, ich kam irgendwo hin mit dem Wein, gibt ihnen den Wein, die sagen vielen Dank und holen dann, ich will nicht sagen, den deutlich billigeren raus, so nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Was macht man?
Na, was Sie gerade beschreiben, ist das deutsche Verhalten. Okay. Der Franzose ist entsetzt, wenn der Deutsche sagt, ah, vielen Dank und dann seinen billigen rausholt. Nein, man macht ihn natürlich dann auf und trinkt ihn dann auch sofort. Es sei denn, man hat auch einen besonders guten, wo man sagt, du pass auf, hier habe ich schon mal zwei Flaschen von einer halben Stunde oder vor 2-3 Stunden aufgemacht. Wollen wir die erstmal trinken oder sollen wir deine aufmachen? Und dann sagt natürlich derjenige, der die Flasche mitbringt, nee, lass mal, trinken wir erstmal da.
Ich glaube, man kann diese umgehen, wenn man zum Beispiel einfach schon gekühlten Champagner mitbringt. Ich glaube, dann genau. Ist für alle klar, dass das gleich getrunken werden soll. Aber ich käme nie auf die Idee, eine Flasche Wein, die mir jemand schenkt, aufzumachen. In dem Moment würde ich nie machen, würde immer sagen, bei mir, ich habe selber schon was vorbereitet. Und ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwer, Weinmenschen was zu schenken, wenn man da eher unsicher ist und auch weiß, dass der andere sehr, sehr wohl weiß, was der andere halt auch gerade investiert hat. Und von daher ist das eher, finde ich das schwierig. Aber es ist ein gutes Zeichen, wenn man, und das habe ich schon mal gesagt, irgendjemand hat es auch schon mal irgendwo zitiert, man sollte immer nur Weine verschenken, die man selber auch gut findet und im Idealfall schon auch kennt und auch mag und dahinter steht. Und dann ist das, wenn das Risiko, wenn der Gastgeber das gleich aufmacht, ja gering wäre, dann freut man sich ja selber über diesen Wein, dass man den jetzt trinken darf.
Was macht man eigentlich, das gibt es in Deutschland wahrscheinlich, lieber Herr Wickham, öfter als in Frankreich, Sie treffen sich mit jemandem zu Hause zum Abendessen und derjenige sagt, ich trinke keinen Wein und meine Frau auch nicht. Trinken Sie dann weiter Wein oder schwenkt man dann um auf stilles Wasser oder was?
Nein, da können die kriegen die Wasser oder Sprudel oder Kakao oder was immer die gerne trinken wollen und ich trinke meinen Wein. Warum auch nicht?
Nee, ist ja eine Frage, dass man sagt, oh, das wusste ich nicht. Man weiß ja nicht, ob man dann Leuten auf dem...
Naja, weiß man ja, wenn man Leute eingeladen hat, was die trinken oder was sie nicht trinken. Also insofern ist das für mich nie ein Problem. Jeder trinkt, was er will. Ich kenne Leute, die man kommt und sagt, du willst, was wollt ihr trinken zuerst? Wollt ihr einen Whisky, wollt ihr einen Gin Tonic, wollt ihr einen Champagner, wollt ihr ein Glas Weißwein, ein Glas Rotwein? Und dann sagt, passiert, ich kenne jemanden, der dann immer sagt, ich hätte gerne ein Bier. Ja, ich kenne das. Wenn ich in ein Lokal gehe und man hat so einen ganzen Tag hinter sich und da sitzt man mit Leuten zusammen, was trinkt man erst, bestelle ich manchmal erst ein Bier gegen den Durst.
Und gerade nach dem Lockdown muss man sagen, die Leute lieben es, endlich mal ein gezapftes Bier zu trinken, ja, wenn man das viel, ganz lange nicht gemacht hat. Und wir sind ja heute den zweiten Tag überhaupt erst auf und muss man sagen, so viel Bier, wie wir in den letzten 2 Tagen verkauft haben, eher selten. Von daher, ja, glaube ich, das haben die Menschen auch sehr vermisst. Ist
ja volles Haus?
Man darf ja nur die Terrasse und wir zeichnen ja heute am Tag auf, wo es, glaube ich, in der Früh 12 Grad gehabt hat und der Regen von allen Seiten kam. Wir haben aber zusätzliche Heizschale. Ja, es ist nur die Terrasse und auch da sind wir sehr gut besucht, haben also noch Decken organisiert und tun alles und sagen den Mitgliedern auch, sie sollen sich bitte warm anziehen.
Ja. Zieht euch warm an. Wollen wir den Bordeaux auch noch trinken? Das ist ja wahrscheinlich dann der Höhepunkt, ne? Er sieht gar nicht so spektakulär aus. Doch, ist es eine Bordeaux-Flasche, eigentlich eine typische?
Das ist auf jeden Fall eine Bordeaux-Flasche. Es ist eine Bordeaux-Flasche. Ja. Ich wollte noch kurz was zu dem Corbière noch einen Satz sagen, weil der wächst so auf Schiefer, Sand, Kalkstein und so weiter. Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, tatsächlich ein bisschen vielleicht an die, ich weiß, wir werden auch in Österreich gehört, mich hat es ein bisschen an Blaufränkisch erinnert. Es ist ja oft das Syrah.
Natürlich.
So ein bisschen Blaufränkisch. Also ich, und jetzt an die Weine, die wir mit Silvia Heinrich verkostet haben, da musste ich jetzt gerade denken, so im Abgang habe ich auf der Zunge vorne was gehabt, wo ich gesagt habe, oh, das erinnert mich so ein bisschen an Blaufränkisch. Also für mich wirklich um den Kurs, weil da muss in Österreich, gibt es auch jetzt nicht so wahnsinnig viel guten Blaufränkisch für 15 Euro, das ist die Wahrheit, ist das für mich wirklich tatsächlich ein kleiner Geheimtipp und ist auch eco-zertifiziert, da steht auch auf dem Etikett rechts vorne unten. Also von daher freue ich mich selber den Corbière.
Wäre das ein Burgunder eigentlich? Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen.
Nee?
Also Blaufränkisch meine ich jetzt.
Na, Blaufränkisch ist eine selbstständige Rebsorte, autochthone Rebsorte, die aber eher so ein bisschen im Bereich vom Syrah zu verorten wäre, vom Geschmacks. Aber der Corbier übrigens war in einer Burgunderflasche und das ist jetzt eine Bordeauxflasche. Na, da sieht man die Form eigentlich sehr, sehr gut, den Unterschied der Form.
Ja. Ich habe überlegt, Michael, wir müssen auch dringend mal einen Österreicher nochmal wieder einladen, dass wir mal so oder dass du hier auch mal jemand aus deinem Land, wie Christoph Villaneck von Friene, das ist, glaube ich, auch ein großer Wein, spanische Weine, vielleicht fragen wir den mal, oder den Christian Harisch vom Lanzerhof, aber ja. Jetzt haben wir, ja, oder nicht, trinken keine Weine?
Ja, wir machen auf jeden Fall einen Podcast ja mit Maximilian Riedl, einen Live-Podcast, wo wir auch mit unterschiedlichen Gläsern probieren und das ist ja schon ein toller Österreicher, also von daher.
Kommen wir jetzt zum Motto. Herr Wickert, Sie müssen noch mal sagen, der Kollege Coutet hat ja einen kleinen Weinbunker mit 2.500 Flaschen Wein. Michael, ist das so?
Vielleicht.
Haben Sie einen Weinkeller richtig?
Ich hatte einen Weinkeller, der ist mir hier in Hamburg geplündert worden.
Nein.
Oh. Ja.
Also richtig, richtig, also richtig eingebrochen.
Eingebrochen worden, ja. Ich hatte schöne Weine mit aus Frankreich mitgebracht, Château Latour, Mouton Rothschild und Aubryon, wie gesagt. Und die Weine lagen alle noch in ihren Kisten. Und da wollte ich war 14 Tage lang nicht mehr da gewesen, jetzt ging ich wieder, das war jetzt also ein Keller mit so Lattenrosten. Wissen Sie wohl, Sie mehrere Wohnungen haben. Und eines Tages komme ich runter und will einen Freund, dem Hamburger, Freimut Duwe, der Hamburger Abgeordneter war, dem wollte ich zum Geburtstag 2 Flaschen Natur mitbringen und war alles geklaut. Also es war nicht alles geklaut. Es waren Leute, die absolut wussten, was sie taten. Und es war eine Kiste Wein da mit Saar-Ruwer-Wein. Den ich auch nicht getrunken hatte, aber der gehörte meiner Mutter. Und als meine Mutter gestorben ist, hat mein Vater gesagt, nimm die doch mit. Habe ich das in meinen Weinkeller getan und dann lag das da. Den haben die Diebe nicht mitgenommen.
Aber das ist doch irgendwie eine hohe logistische Herausforderung.
Ja? Und die Polizei hat gesagt, das passiert ständig.
Das ist eine hohe logistische Herausforderung, wenn man dann so Kisten rausschleppt, weil die haben ja, ich weiß nicht, wie viele Kisten die gestohlen haben, das muss doch dann irgendjemand merken, wenn da plötzlich 2, 3 fremde Männer bei dem Wicker die Kisten aus dem Keller tragen.
Also wenn das Profis sind, dann überlegen sie sich genau, ob sie das machen. In dem Haus unten waren 2 Arzt-Jackson oder sowas, dann kommen die im blauen Mann an und tragen dauernd Dinge hin und her. Und kein Mensch wundert sich.
Ist das dann versichert?
Es war versichert, aber.
Ja, ist nicht das. Ja.
Was bei sowas gibt es immer eine Riesendiskussion mit der Versicherung. Also das hatte ich ja schon öfter, dass das auch von Mitgliedern, dass das eben passiert ist. Und da geht es sehr viel um den Wert, um den Wiederbeschaffungswert dieser Weine. Ne? Und weil man eigentlich versichert man auf den Wiederbeschaffungswert. Aber überhaupt erstmal den Proof zu machen, was da drin war. Weil ich könnte ja sagen, da waren 300 Flaschen Château Petrus drin, weil wir jetzt den Wein hatten. Das soll mir mal jemand beweisen. Ne? Das heißt, da brauche ich Rechnungen. Da muss ich sagen, also das war überhaupt drin. Das habe ich schon getrunken oder nicht. Oder?
Ich hatte auch eine ganz schöne Sammlung von Burgunderweinen, weil ich einen Freund habe, der ein alter Burgunder ist, alte Burgunderfamilie, seinen Vorfahren haben schon mit Philipp Le Bel gekämpft. Sein Vater war der letzte Gouverneur von Tonkin und der war auch Senator von Burgund und da fuhr der mit mir rum von einem Winzer zum anderen. Also auf jeden Fall hatte ich viel schöne Weine, aber ich hatte Gott sei Dank die ganzen Rechnungen. Aber Sie kriegen natürlich nur das, was der Einkaufswert ist. Und jetzt,
Das hätte ich nicht gedacht, das ist ja gut, aber klar, das ist natürlich wahrscheinlich. Andererseits ist es schnell zu klauen, wenn sich dann Leute darauf auskennen und dann sogar noch eine Kiste da lassen. Lohnt sich denn dieser Bordeaux? Würde man den
Wir wollen mal probieren.
Warum würde man den klauen, Michael? Warum hast du diesen Bordeaux ausgewählt und keinen anderen?
Das ist ja lustig, weil von mir ist jetzt das mit dem Petrus nicht gekommen, aber das war aufbauend auf dem Podcast mit Michael Stich. Aber Lalande Pomerol, das ist auch genau diese Subregion in Bordeaux, wo auch der Petrus herkommt. Also das ist jetzt wirklich auch...
Ist das Nachbargut, glaube ich sogar.
Genau, es ist geografisch wirklich dem Château Petrus sehr, sehr nahe. Trotzdem würde man jetzt nicht sagen, es ist ein Baby Petrus. Ich will auch das Wort jetzt nicht mehr hören, weil wir wollen unseren Podcast das jetzt ja nicht über diesen einen Wein da definieren, zumal ja Romane Conti deutlich teurer ist. Also es ist nicht mehr mit Abstand nicht der teuerste Rotwein, vielleicht in Bordeaux. Das ist jetzt hier, da steht auch auf dem Etikett drauf, 58% Merlot und 42% Cabernet Franc. Letztes Mal habe ich euch erklärt, da ist die Gironde und man spricht von rechtes Ufer, linkes Ufer. Das ist also rechtes Ufer und das sind eben Weine, die eher Merlot und Cabernet Franc haben, linkes Ufer, wie zum Beispiel Aubryon aus dem Pauillac, eher Cabernet Sauvignon und eben nicht ganz so viel Merlot. Und im Saint-Emilion ist auch eher ein bisschen mehr Merlot und Cabernet Franc dann auch drin. Das heißt, von der Frucht eher getragen, 2018 auch ein sehr, sehr guter Jahrgang, muss man schon sagen. Wobei 2018... jetzt, weil wir noch einmal, will ich euch so ein bisschen Insight erzählen, weil wir drüber gesprochen haben, über die Preisentwicklung. Die 2019er Weine kamen dann letztes Jahr zu dieser Zeit im Mai quasi en primeur auf den Markt. Und da war schon diese ganze Covid-Sache am Laufen. Das heißt, die 2019er Weine wurden teilweise deutlich unter den Preisen des 2018ers verkauft. Dafür kann der 2018er nämlich überhaupt gar nichts, weil der 2019er war auch ein sehr, sehr guter Weinjahrgang. 18, 19, auch 20, was jetzt kommt. Aber die allgemeine wirtschaftliche Lage hat eben sehr, sehr viele Weingüter. Cheval Blanc zum Beispiel 45% günstiger als 2018 dazu veranlasst, damit sie ihren Wein auch loswerden, en primeur oder einen großen Teil, eben deutliche Preisabschläge zu machen. Das heißt, der 2018er, wer den in 2019 gekauft hat, der wird ein bisschen länger warten müssen. Langfristig auf deutlich mehr als 10 Jahre werden die Preise immer steigen, gibt es eigentlich nur eine Richtung. Es sei denn, es kommt irgendein massiver Skandal im Boden bei irgendeinem Weingut, wo man es alles verseucht und dann ist es nichts mehr wert. Ja? Aber ansonsten werden die Preise immer steigen. Aber 2018 ist ein Jahrgang, der da also sehr, sehr viel drauf gesetzt hat. Außer die Top-Sachen, die waren auch da schon rar und die sind auch jetzt nach wie vor rar. Aber in der Basis ist es so, dass 19 und 20 eben auch heute noch teilweise deutlich unter den Preisen von 18 liegen. Ne? Also das kann man jetzt günstiger einkaufen. Ja, das war zum Sonntag quasi, weil so eine Stille hier ist jetzt.
Offenbar nicht nur in der Börse im Keller gegangen. Ne?
Wie schmeckt der?
Ja, aber das hat eben nichts mit dem Wein, sondern nur mit dem Markt zu tun. Und das ist eben leider das auch, was so ein bisschen krank ist, weil der Wein ist ja jetzt ja nicht schlechter. Und die Leute, die dann
ja auch nicht gekauft, oder?
Nee. Die Beteiligung am Unternehmen ist auch nicht schlechter. Völlig richtig, ja.
Also. Er ist noch ein bisschen jung, finde ich. Aber es ist köstlich. Wirklich der Beste von denen, die wir jetzt haben. Gar keine Frage.
Ich habe so ein bisschen was Metallisches in der Nase. Ich habe sehr viel Riebisel, rote Johannisbeere. Das ist ein ziemlich intensiver Geruch, den ich in der Nase habe.
Aber witzig mit dem Metallischen, das ging mir, also das hätte ich jetzt nicht so beschreiben können, aber es ist so ein bisschen, es hat so was Glattes, aber ich gebe auch Herrn Wickert komplett recht. Das ist einfach dann schon, oder weiß man, ist es jetzt wieder, weil Wickert gesagt hat, das ist der Beste, dann denke ich auch gleich, das ist der Beste, und weil es ein Bordeaux ist, oder ich schon, es ist schon eine andere Liga, ne?
Setzt sich anders hin am Gaumen auch. Hat einfach, hat vielleicht jetzt nicht das Seidige von dem Côte d'Iron, sondern ein bisschen was Härteres. Aber eben jetzt auch, früher hatten die Bordeaux ja, waren ja in den ersten Jahren überhaupt nicht trinkbar. Also einen 82er konnten sie in 87 noch nicht trinken, dass sie Freude hatten. Haben die Leute gesagt, das ist gar nichts Gescheites. Und das war in den 80ern dann neben 86 auch der erste wirklich ganz große Jahrgang. Ich finde, jetzt hier ist es ist sehr jung, aber das kann man schon super trinken. Das ist auch bewusst ja so gemacht worden. Also auch die Bordeaux-Winzer, also die Bordeleser.
In den letzten Jahren hat sich das ja geändert, dass man in Bordeaux sehr viel jünger trinken kann. Da haben die halt rumgefummelt.
Ja. Was haben die denn gemacht? Hängt das mit dem Klimawandel zusammen? Nein.
Nein, also es hängt mit dem Konsumverhalten, mit dem starken asiatischen Markt. Die trinken ja die Weine sofort aus kleinen, also aus
nicht kleinen Gläsern.
Nicht zwingend aus Stielgläsern, sondern in einem relativ schnellen Schluckrhythmus, würde ich sagen, mit Gampai. Und deswegen müssen die Weine schon einigermaßen schon in der Jugend auch liefern. Und das, es wird eben sehr viel Bordeaux schon gehandelt, bevor er überhaupt in der Flasche ist, in diesen ersten beiden Jahren. Also jetzt, was man jetzt probiert und kauft, en primeur, was Herr Wickert meinte, das kommt erst in 2 Jahren überhaupt ausgeliefert. Das kommt frühestens nächstes Jahr auf die Flasche und wird dann erst quasi in 2 Jahren kommt es überhaupt erst auf den Markt. Und da gibt es teilweise Wertsteigerungen von 300% von Weinen, die es noch gar nicht gibt. Ja.
In diesem und Zeitraum das, auch, also bevor man ihn...
In diesem Zeitraum, ja. Ja, okay. Bevor es den Wein gibt, also werden schon quasi die Zugangsrechte zu dem Wein werden gehandelt. Ja, weil es gibt ja noch keine physische Flasche Wein, sondern du kaufst dann quasi, dass du dann den Wein bekommst, sobald er ausgeliefert wird. Und das ist schon ein bisschen schwierig. Und dann, und das ist ja auch entscheidend, unabhängig von den Wickert Points, bei den Parker-Punkten und bei anderen Bewertungen gibt es eben eine Bandbreite. Sehr viele Weine oder einige Weine haben jetzt 98 bis 100 Punkte. Und dann, wenn die Weine ausgeliefert werden, gibt es eine finale Bewertung des Weines in der Flasche. Und die kann nochmal massiv abweichen. Und dann kann es eben 100 geben, und das ist der Jackpot. Dann ist der Wein auf jeden Fall am meisten wert. Ist immer noch der gleiche Wein, Axel, wie vorher. Nur wenn der 100 kriegt, dann ist der Wein auf jeden Fall fast mindestens das doppelte wert. Ja. Wenn der aber dann der Verkoster sagt, eine Person, dieser Perotti, braucht eine Frau, die dann entscheidet und sagt, nee, für mich jetzt doch nur 96, dann ist der Wein über Nacht, der gleiche Wein, der deutlich weniger wert. Und das ist so ein bisschen pervers, muss man sagen.
Aber das ist ja nicht Insiderhandel total möglich, weil diese Frau könnte sich doch jetzt 100 Flaschen da kaufen und sagen, boah, ist der beste Wein, den ich hier getrunken habe, 100 Punkte. Und schon ist sie um 30.000 Euro reicher.
Überall, wo viel Geld ist, wo viel Macht ist, wo viel, glaube ich, als Österreicher weiß ich es, ja. Wird immer auch durchaus damit auch gemacht und ist natürlich schwierig. Und deswegen sollte man sich eher auf seinen eigenen Geschmack verlassen und eben viel probieren und auch diese Weine, diese ganz, ganz teuren, vielleicht sich eher mal einladen lassen oder irgendwo mal die Möglichkeit hat, mal zu probieren. Ja, weil es ist auch absurd, es nur nach den Punkten zu bewerten. Aber ich erlebe auch viele Kollegen, die mir sagen, dass ihre Gäste in Sterne-Restaurants auch in Hamburg mit irgendwelchen Apps am Tisch sitzen und dann die Weine aus der Weinkarte bestellen nach den höchsten Bewertungen. Und die haben ein Sommelier da, den könnte man ja fragen, was denken Sie, was wird zum Essen passen oder wir mögen gerne diesen Wein, was könnten Sie empfehlen? Aber nein, da wird also quasi jemand, einer Person, die das verkostet, dann mehr Vertrauen geschenkt. Finde ich schwierig.
Finde ich schlimmer als schwierig. Ist absurd.
Ja, danke.
Wonach gehen Sie denn, Herr Wickert, wenn Sie Weine kaufen? Weine, die Sie schon mal hatten? Weil es ist ja tatsächlich ein Risiko, dass man einen Wein kauft, den man nicht probieren kann, wo man auch erst in 2, 3 Jahren weiß, ob er schmeckt. Da kann man sich auch bei niemandem mehr beschweren. Also geht es immer nach Vorlieben, die man eh schon hat.
Ja, eigentlich kaufe ich Weine, die ich kenne oder von einem Winzer, den ich kenne und wo ich sage, Jean-Louis, was ist dieses Jahr dein bester Wein? Was kaufe ich davon? Also, es gibt in Frankreich ein Gesetz, wonach Sie, wenn Sie etwas einkaufen gehen in einem Lebensmittelgeschäft, immer erst sagen können, ich möchte aber erst mal probieren. Ich habe daraus eine Glosse gemacht, als ich noch Korrespondent in Frankreich war. Also da steht dann drin, man kann probieren. Also ich gehe in ein, das war natürlich abgemacht, in ein Feinkostgeschäft und sage, haben Sie Champagner? Sagt er, ja, natürlich hier. Sag ich, Moment, nicht einpacken, möchte ich probieren. Hey, ja, sagt er, hier, steht da. Dann sage ich, haben Sie Kaviar? Ja, hier. Sag ich, probieren. Und dann kaufe ich ein kleines Fläschchen Schnaps und gehe raus, nachdem ich probiert habe. Macht kein Mensch natürlich. Ich habe das da nur gedreht, um zu zeigen, wie absurd solche Gesetze sein können. Und es passiert einem schon mal, ist es mir ein paar Mal passiert, ich bekam eine Magnum Aubryon geschenkt, die wahrscheinlich 86er war. Und als ich sie nach ein paar Jahren aufmachte, schmeckte sie nach Kork.
Tja.
Gut, dafür war sie wenigstens geschenkt. Aber das, ja. Ja, ich meine, wenn man sie dann noch... Ja, ist es natürlich, aber das ist ja auch, deshalb finde ich ja auch diese Vorstellung, haben Sie das auch, dass Sie Weine haben, von denen Sie wissen, die trinken Sie gar nicht, sondern die haben Sie einfach nur und verkaufen sie irgendwann weiter? Oder nee, das haben Sie nicht.
Nein.
Es ist absurd, sich ja was zu kaufen, was man trinken kann, um es nicht zu trinken.
Nein, dann muss ich dann schon einen riesigen Weinkeller haben, wo ich sage, hier habe ich jetzt noch 10 Kisten Figeac und da habe ich das und das und 10, 15 Jahre später verkaufe ich es zum dreifachen Preis, aber das ist mir zu anstrengend.
Kann ich verstehen.
Wie war das früher bei den Tagesthemen? Ich habe man dann nach, das war ja früher im Journalismus, ich kann es ja aus meiner Anfangsphase erzählen, als ich junger Redakteur war, da hat mich der Redaktionsleiter einmal die Woche zum Supermarkt geschickt, wenn es mal einmal die Woche war, um hol mal eine Flasche Cognac. So gegen 2. Und gegen 4 war die Flasche eigentlich, also ich habe da nicht mitgetrunken. Ich hatte immer auf das, nicht mehr so. Aber das war ja früher anders. Tagesthemen, früher nach den Tagesthemen hat man sich dann zusammengesetzt und ein Glas Rotwein getrunken. Heute kann man sich das einfach nicht vorstellen, weil das ja so eine Maschinerie geworden ist von Sendungen, die ja gar nicht enden, die ja 24 Stunden am Tag.
Ich habe es auch erlebt, dass in den 70er, 80er Jahren sehr viel Alkohol, bis in den 90er Jahren in den Redaktionen oder wo auch immer, von Journalisten sehr viel Alkohol getrunken wurde. Das hat dann aber sich gegeben und wenn Sie die Tagesthemen fertig sind, also die waren dann lange Zeit um halb 11, dann ist die Sendung um 11 fertig, dann gibt es nochmal eine kurze Konferenz, dann ist es 11:30. Da denkt keiner dran, jetzt kommen wir machen eine Flasche auf. Manchmal sind wir dann so als Clique noch irgendwo zum Griechen gezogen, haben was gegessen, ein bisschen was getrunken. Aber dann anfangen, Sie haben doch am nächsten Tag Wiedersendung. Mhm. Also ich bin häufig nach Hause, habe mir dann ein Fläschlein Rotwein aufgemacht. Und dann ist es immer sehr schade, wenn man es nicht austrinkt. Es gab eine Geschichte, samstags, am Anfang gab es die Tagesthemen von Montag bis Donnerstag. Mhm. Und dann irgendwann, ziemlich bald, als ich kam, kam auch Samstag, Sonntag dazu. Und samstags war man immer nach der Show, die kam. Und da war der von der Lippe vor mir, der eine halbe Stunde überzogen hat. Und der hat dann mir immer sozusagen als Entschuldigung tatsächlich eine Flasche Aubryon geschickt.
Und Sie haben da gesessen und haben gesagt, überzieh, wenn er mal eine Show hatte. Oder nee, mussten Sie gar nicht?
Nee. Sie wollten doch eigentlich raus und eine halbe Stunde da sitzen.
Super. Schön. Château Tournefeuille, so haben wir gar nicht gesagt, wie der Wein überhaupt heißt, 2018.
Hast du gesagt. Was ich mich noch frage, es gibt keine, er hat keine Klassifizierung. Wir haben gelernt, es gibt 5 Stufen im Bordeaux, dieser hat keine.
Ja, wobei wir auch gesagt haben, dass zum Beispiel Château Petrus kein Grand Cru ist. Ist er nicht? Ist er nicht, ja, obwohl er der teuerste ist. Das liegt aber tatsächlich am Pomerol. Ja, das Pomerol hat eben diese Klassifizierung nicht, während zum Beispiel im Saint-Emilion es sehr, sehr viele Grand Crus gibt. Also da ist man sehr, sehr viel leichter ein Grand Cru, aber eben nur im Saint-Emilion. Und die Top-Weine sind eben auch keine Premier Grand Crus, so wie Cheval Blanc oder Angelus aus dem Saint-Emilion, sondern eben tatsächlich ja, ohne die
Bezeichnung. Das ist wenigstens ein Grand, das ist doch schon mal.
Das ist schon was, ja. Und er ist ein Jahr im Holz gelegen, davon ist nur ein Drittel neues Holz und ich finde, das merkt man auch, es ist schon die Frucht überbordend und nicht das Holz und das in der Jugend schon und 2018 ist eben auch ein Jahrgang, wo die Frucht sehr gut reif wurde und dann ist der Holzeinsatz einfach nur verstärkend. Also ich finde überhaupt nicht, dass der Wein nach Holz schmeckt und deswegen finde ich ihn ein durchaus gelungener Bordeaux, der kostet 27,90 Euro.
Preis okay, Herr Pickert?
Absolut okay.
Ja. 2 Sachen noch, bevor wir zur Schlussrunde kommen, wo jeder sagt, was sein Lieblingswein ist. Man ahnt es heute schon. Ich wollte mal hinweisen, es fällt mir gerade ein, wo wir über die Tagesthemen und Tagesschau sprechen. Es gibt demnächst vom Hamburger Abendblatt ein Magazin, Mythos Tagesschau. Da spielt Ulrich Wickert auch eine große Rolle, sogar auf dem Titel. Und dann gibt es ja auch ein Magazin, das kann man jetzt schon mal, noch, kann man alles noch nicht bestellen, aber es kommt bald. Es gibt ein Magazin zu diesem Podcast, zu den 4 Flaschen. Ich glaube, dass Ulrich Wickert auch auf dem Titel. Was ist hier los? Ulrich Wickert schafft es auf 2 Magazine, auf 2 Titel. Sehr gut. Axel, was war dein Lieblingswein heute?
Ja, ich trinke nochmal rückwärts.
Das ist gut.
Ja, genau. Und versuche nochmal.
Brauchst du noch 5 Minuten?
Stell mich nochmal zurück, bitte. Ich kann es dir gleich sagen. Ich muss nochmal zurückverkosten.
Erstmal muss ich sagen, Michael, großes Kompliment. Das ist eine schöne Auswahl. Auch so preislich mal zusammengerechnet, kommt man etwas über 50. Nee, kommen die überhaupt über 50 Euro?
Wir verkaufen das für 49,90.
Das ist wir. Du meinst Silke?
Die, nicht wir.
Das finde ich, also das muss ich sagen, ist auch so ein schönes Paket. Ich muss ja immer meinen Nachbarn die angebrochenen Flaschen bringen, weil ich ja nicht alles austrinken kann. Wie machen Sie das, Herr Wickert? Geben Sie auch den Nachbarn was ab?
Nee.
Aber bei lange mir überlegt.
Bei mir, ich weiß auch nicht, ich bin ja auch nicht sehe. Ich klingel immer bei den Nachbarn, meistens meine Jungs, und gebe dir mal die Flaschen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt mögen, aber ich kann ja nicht alles austrinken. Also ich muss sagen, ich finde sie alle 4 Weine richtig gut, und auch die hintereinander zu trinken und so ein Kombi und jetzt vielleicht rückwärts zu trinken. Ich rede jetzt so lange, damit Axel weiter probieren kann.
Ja, ich habe probiert, ich bin zu einem Ergebnis gekommen.
Okay, dann sag's schnell.
Ich finde diesen Corbière tatsächlich irgendwie, also mir schmeckt er besser. Ich glaube aber, ich weiß nicht, weil es irgendwie ist er leichter und irgendwie etwas fruchtiger oder sowas. So würde ich das jetzt irgendwie begründen. Ja.
Ich muss sagen, ich bin bei dem Bordeaux. Ich finde, das ist schon noch mal toll.
Also
für mich besser als noch, ja.
Ja, für mich ist es auch der Bordeaux. Also ich habe ihn noch im Mund. Also der bleibt noch ein bisschen. Und das finde ich sehr schön.
Und auch besser als der Bordeaux, den wir in der Folge vor 2 Wochen mit Michael Stich hatten, finde ich, Michael. Ich mag den noch lieber. Er hat für mich noch mehr Anspruch.
Ja, er wirkt auch sehr, sehr dicht und eher kühl, ne, obwohl alkoholisch tun die sich alle, die sind alle bei 14,5 oder so. Das ist ja auch ein Märchen, dass die Bordeaux aktuell noch 12 haben, oder wie sie es früher hatten. Also die meisten, also auch gerade jetzt, weil wir vorher über 2,9 gesprochen haben, gibt es ja auch einige Weine, die tatsächlich fast schon 15 haben oder 15 sogar auf dem Etikett. Das ist eben auch die Wahrheit.
Mit 16.
Ja, genau, das ist auch richtig. Vor allem die Amarones, auch die hatten wir mit Michael Stich besprochen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich mag diesen Côte du Rhône sehr gerne, weil ich denke, für einen Zehner leicht gekühlt, kriegst du eigentlich hierzulande wenig Wein. Also deswegen fand ich den schon auch ziemlich gut. Ich mochte auch, also den Weißwein, das kann man machen, aber dann weiß ich nicht, das würde mich jetzt nicht, aber andererseits für andere. Der Corbière war für mich auch eine Entdeckung, weil ich früher gab es mehr Corbière, das ist so ein bisschen verschwunden. Also da bin ich auch dabei. Und der Bordeaux weiß ich jetzt nicht, ob er mich nicht, also ich finde den Corbière spannender, vielleicht auch die unterschiedlichen Rebsorten, vielleicht auch, weil ich so ein bisschen Österreich rausgeschmackt habe, ich weiß es auch nicht. Aber ich wäre da vielleicht, da sind wir zweimal bei Corbière und zweimal beim Bordeaux, dann sind wir doch gerecht aufgeteilt.
Wollen wir noch ein abschließendes Foto machen, vielleicht so? Ja. Alter, nochmal, da kann man auch noch das kleine Glas von den Wickert noch sehr gut sehen.
Hallo.
Axel, du sagst...
Ja, einmal in die Kamera. Sehr gut.
Sehr gut. Lieber Herr Wicker, das war ein großes Vergnügen, wie nicht anders zu erwarten. Sie hat uns große Freude gemacht. Ich hoffe, Sie. Welchen Wein trinken Sie heute Abend weiter? Oder machen Sie jetzt noch eine andere Flasche auf? Nee, den Bordeaux. Dann vielen, vielen Dank. Die nächsten Folgen von den 4 Flaschen kann man mal vorausgucken. Nach Ulrich Wicker kann jetzt nicht mehr viel kommen. Wir machen trotzdem weiter. Mit Hajo Schumacher, der ist in der nächsten Folge dabei. Unter anderem Merkel-Biograf, das passt auch. Dann Reinhold Beckmann. Das wird auch hohe Ansprüche. Und Gregor Meile. Habe ich es richtig ausgesprochen? Gregor Meile. Michael kann seinen größten Hit singen.
Ja, also Gregor Meile finde ich großartig, finde ich richtig gut. Also ich würde mir ein Stadtparkkonzert kaufen für ihn. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass er sich selbst bei uns beworben hat. Also das ist ja auch schön, wenn Menschen sagen, sie kommen gern zu uns in den Podcast.
Ja.
Aber
Gregor Meile hat über sein Management anfragen lassen, das finde ich toll, ob er hat einen eigenen Wein, ob er nicht mal in den Podcast kommen könnte. Und da freue ich mich. Herr Wickert, haben Sie noch eine Idee, wie wir noch so einladen können? Gibt es noch so versteckte Journalisten, die richtig gute Weinkenner sind oder Leute, die Sie gut kennen, von denen man gar nicht denkt? Bei Michael Stich war es ja so, das war ja Zufall, das habe ich auch nicht gewusst, dass er sich so für Wein interessiert, bei Julia Wendt so ähnlich. Gibt es noch jemanden, den wir noch ansprechen könnten?
Also so, ich bin jetzt schon ganz betrunken, wissen Sie, ich habe keinen.
Ingo Zapparoni trinkt keinen Wein. Wir fragen Ingo Zapparoni mal.
Spucken Sie nicht aus, Herr Wickert, spucken Sie.
Ja,
Herr Wickert. Ja. Sie trinken die Weine dann auch, also sie spucken nicht aus?
Na, um Gottes Willen.
Siehst du? Aber Axel, wir sind auf dem richtigen Weg.
Aber Lars, Herr Wickert wollte gerade antworten. Er hat gerade noch überlegt, wer ihm noch einfällt.
Und nee, ich dachte jetzt noch, Roni, der wird wahrscheinlich amerikanische Weine aus San Francisco oder der Gegend dort trinken.
Wir können ihn ja mal fragen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, so ein bisschen, ich darf es ja mal sagen, bin ja an mehreren Tagesthemen Kolleginnen und Kollegen schon dran gewesen. Da gibt es immer, solange man noch im Amt ist, wäre es bei Ihnen auch so gewesen, so Manschetten, mit Alkohol, das passt nicht, das kann man nicht machen. Die sind da sehr zurück, sind, glaube ich, eher zurückhaltender da.
Aha.
Auch das. Ist es eigentlich immer, Herr Wickert, ist es immer noch so oder lässt das jetzt nach, weil die Leute jünger werden? Oder sind Sie für immer, für alle Zeiten Mr. Tagessystem?
Ich habe den Eindruck, zumindest begegnen mir ständig Leute hier in Hamburg und nicht nur dort, die das noch machen. Häufig rufen sie mir hinterher entweder geruhsame Nacht oder das Wetter oder solche Geschichten. Also, wobei, ich glaube, die unter 35, die haben dann schon eher Schwierigkeiten, mich zu kennen.
Wie lange ist das hier? Wann war Ihre letzte Tagesthemensendung?
Das war 31. August 2006, also 15 Jahre her.
Das ist schon. Aber man merkt das, finde ich, also es hängt nach. Und deshalb finde ich es auch mal mutig bei all denen, die tatsächlich aus diesem Tagesthemen-Universum ausscheiden. Das ist ein ganz schöner Schritt, glaube ich. Weil das ist schon so, als wenn du einmal bei Real Madrid gespielt hast, oder? Haben Sie jemals mit dem Gedanken gespielt, von sich aus zu gehen?
Es ist so, dass ich, als ich 12 Jahre bei den Tagesthemen war, dann wurde der nächste Vertrag verlängert. Wir sind immer 3-Jahres-Verträge. Und da habe ich dann gesagt, also wisst ihr, das ist der letzte Vertrag. Lasst uns doch da reinschreiben, dass ich dann aufhöre, wenn dieser Vertrag aufläuft. Dann bin ich fast 64. Und dann ist es natürlich wunderbar, wenn man 3 Jahre lang vorher schon weiß, dann hörst du auf. Da kann man sich wunderbar vorbereiten. Ich hatte ja immer schon Bücher geschrieben, aber ich hatte dann auch schon angefangen, meine Krimis zu schreiben und habe dann am letzten Jahr, 2006 im Frühjahr, gesagt, du musst sofort wieder ein Buch in Angriff nehmen, damit du in dem Moment, in dem du aufhörst, sofort weiterschreiben kannst, sofort was zu tun hast. Mhm. Und so habe ich es gemacht und ich schreibe im Augenblick wieder an einem Krimi.
Andere gehen zu Let's Dance. Aber das ist auch, das wäre früher nicht, also das wäre Sie oder wer auch immer, wäre nichts. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen ja Herrn Hofer vielleicht auch noch einladen hier in diesem Podcast.
Joe Brauner.
Vielen, vielen Dank. Es hat große Freude gemacht. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit was habe ich gesagt? Hajo Schumacher, glaube ich, ne? Hajo Schumacher.
Nein,
bis dahin. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Schönen Abend.
Tschüss.
Podcast von Funke.